Der Notfall passiert nicht im Seminarraum, sondern dort, wo du sonst auch arbeitest. Spätestens nach 2 Minuten im Beispiel wird diese Puppe echt. Das heißt, man merkt es, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dieser Puppe umgehen. Gerade im Gesundheitswesen versuchen wir immer mehr, das Thema Hochzuverlässigkeit anzustreben. Und Hochzuverlässigkeit funktioniert nur, wenn ich mir auch kritisch hinterfrage und überlege, passt das, was ich eigentlich mache. Also es macht keinen Sinn, wenn wir Berufsgruppen getrennt trainieren, sondern wir versorgen gemeinsam im Team Patienten und genauso sollten wir es auch trainieren.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Heute befinden wir uns nicht in Linz, sondern wir haben unsere Mikros eingepackt und sind nach Graz gefahren, um hier eine Einrichtung kennenzulernen, die für mich als gelernte Krankenschwester besonders spannend ist. Es geht um Notfalltrainings im medizinischen Bereich. Natürlich wünscht man sich meist, dass medizinische Notfälle möglichst gar nicht eintreten. Wenn es aber dann doch soweit ist, muss jeder Handgriff sitzen und jede Entscheidung gut und schnell getroffen werden. Aber wie bereitet man sich auf solche Ausnahmesituationen gut vor? Wie kann man möglichst nahe an der Realität üben und ausprobieren, wie man das theoretisch Erlernte in die Praxis umsetzen kann und nicht sofort in Panik verfällt? Damit beschäftigt sich das Team von Medsta und darüber wollen wir heute sprechen. Deshalb sind wir heute zu Gast bei einem, der sonst viel unterwegs ist und zu seinem Auftraggeber fährt, Dr. Michael Weldi. Lieber Herr Weldi, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo und herzlich willkommen in Graz.
Ja, Michael Weldi ist von seinem Grundberuf Anästhesiepfleger und Notfallsanitäter. Und 10 Jahre lang war er als Notfallsanitäter auch im Hubschrauberteam unterwegs, bevor er als OP-Koordinator zu den Elisabethinen in Graz wechselte, woran übrigens eine Katze schuld ist, wie er uns erzählt hat. Zusätzlich zu seiner Diplomausbildung absolvierte Michael Weldi ein Pflegemanagementstudium, einen MBA in Krankenhausmanagement und ein Doktoratstudium in International Management. Darüber hinaus ist er Instruktor und Trainer in den Bereichen Advanced Life Support und Immediate Life Support. Die Notfallmedizin blieb also immer irgendwie präsent und so kam es gemeinsam mit Freunden während einer Hochseilgartentour zu der Idee, Medsta zu gründen. Und hier steckt Michael Weldi ganz viel von seinem Herzblut hinein. Darüber hinaus leitet er auch die Stabsstelle für Patientensicherheit, Qualitäts- und Risikomanagement im Krankenhaus der Elisabethinen in Graz. Michael Weldi ist 42 Jahre alt und hat 2 Kinder, die ein ganz wichtiger Teil seines Lebens sind. Lieber Michael, schön, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen hier in Graz.
Wir haben gerade gehört, dass Ihre Firma Medsta heißt. Da steckt sicher eine Abkürzung dahinter. Was heißt das genau?
Also Medsta steht für medizinische Simulation, Training und Ausbildung.
Wir haben ja gehört, also ich habe es in der Vorstellung schon gesagt, dass diese Idee dazu im Hochseilgarten entstanden ist. Kannst du uns diese Geschichte erzählen?
Ja, es ist richtig und es ist schon ziemlich lange her, das war 2005, da habe ich mit einem Kollegen gemeinsam, den Rudi Jans, ein Rhetoriktraining absolviert. Wir waren damals noch beide Angestellte am Universitätsklinikum in Graz und haben ein Rhetoriktraining am Enzianhof, das ist so ein Seminarhotel mit angeschlossenen Hochseilgarten, gemacht. Und wie wir dann auf dieser Plattform im Hochseilgarten waren, haben wir uns gedacht, eigentlich wäre das der optimale Platz oder der optimale Standort für so ein Reanimationstraining, weil die Plattform sehr eng ist. Das heißt, man muss das Arbeitsplatzmanagement ein bisschen verbessern. Man hat auch einen höheren Puls, wie wenn man einfach das Training in einem Seminarraum am Boden macht. Und so ist die Idee entstanden. Leider haben wir damals dann keinen Partner gefunden, mit dem wir dieses Training gemeinsam machen könnten. Und so sind wir am Abend dann nach einigen Getränken auf die Idee gekommen, okay, dann machen wir es selber und gründen eine Firma. Und das hat dann tatsächlich stattgefunden und so ist Medsta 2005 entstanden.
Wir alle kennen wahrscheinlich aus diesen Erste-Hilfe-Kursen oder Samariter-Kursen diese Reanimationen mit so einer Puppe, die meistens weder Arme noch Beine hat und wo man einfach Herzdruckmassage und Beatmung üben kann. Aber ich glaube, diese Puppen haben mit den Puppen, mit denen ihr arbeitet, recht wenig zu tun.
Oder ja, wie ist das? Also eigentlich gar nichts mehr. Also unser Hauptfokus sind vor allem Gesundheitseinrichtungen, wo wir uns nicht nur die Notfallversorgung anschauen, sondern ganz viel mit dem Thema Prozessoptimierung, Prozessentwicklung und Prozessverbesserung uns befassen. Und dafür muss diese Puppe auch ähnliche Skills bieten können, die ein Mensch bieten kann, damit man es einfach abbilden kann. Und also wir kommen zu so einem Training meistens mit so 1,5 Tonnen Material, also neben einer Videoanlage mit so einem Patientensimulator. Der hat aber Arme und Beine, Der kann zum Beispiel auch krampfen, der kann schwitzen, der hat eine Harnausscheidung. Wenn ich den in die Augen leuchte, werden die Pupillen enger, da kann die Zunge anschwellen, es kann das Kiefer zusammenklemmen. Also das heißt, das hat mit der klassischen Erste-Hilfe-Puppe nicht mehr wirklich was zu tun.
Das klingt teuer, dieses Puppending.
Ja, also dieses Puppending ist bei ungefähr 150.000 Euro. Und also für sein Standardtraining kommen wir mit Material so von 250.000 bis 350.000 Euro, je nachdem, was der Auslöser des Trainings ist. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also wir haben Puppen, die schwanger sind, die ein Kind gebären können. Wir haben auch kleine Kinder, wir haben große Puppen, wir haben auch Puppen, die mit einer Herz-Lungen-Maschine funktionieren. Und das ist also je nach abhängig davon, wo wir zu Gast sind.
Das heißt, ihr bereitet euch einfach auf ganz intensiv auf das Training vor oder auf diese Simulation vor. Da gibt es ein Szenario, das nachgespielt wird. Habe ich das richtig verstanden? Und ihr fahrt dann hin mit dem Equipment, baut das vor Ort auf und es wird in der Gesundheitseinrichtung dann simuliert.
Also diese meisten Trainings haben einen Auslöser. Das heißt, dass es ein Krankenhaus gibt, die sagen, sie möchten sich zum Beispiel den Prozess der Versorgung bei einer gastrointestinalen Blutung genauer anschauen. Also wie läuft das bei uns im Krankenhaus im Detail ab? Und das heißt, man überlegt sich dann gemeinsam, wie ist eigentlich der Prozess von sowas? Das ist passiert in Workshops vor dem Trainingstag schon, dass man praktisch schaut, wie läuft das jetzt im E-Stop? Und auch gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe moderiert schaut, wie kann ich diesen Prozess vielleicht noch verbessern im Sinne von Lean Healthcare, wo gibt es Verschwendungsorten wie Wartezeiten, unnütze Wege und so weiter. Und wenn dann dieser Prozess fertig ist, dass man sagt, das könnte so eigentlich optimal passieren, dann schreiben wir so ein Szenario rundherum. Das heißt, wir geben dann dieser Puppe einen Namen, ein Alter, Vorerkrankungen mit allen Unterlagen, die dafür notwendig sind, Laborbefunde, Röntgenunterlagen, CT-Befunde und so weiter. Je nach Krankenhaus können wir den Patienten auch in dem Krankenhausinformationssystem aufnehmen, also dass es wirklich für die Mitarbeiter wie ein echter Patient ist. Und dann kommt er halt. Das heißt, am Trainingstag kommt dieser Patient auf eine Rettungsliege oder von Rollstuhl in die Ambulanz, wird in der Ambulanz erst versorgt, eingeschätzt, behandelt, kommt vielleicht zur Diagnostik in die Radiologie oder in ein CT. Und dann in die Endoskopie oder Intensivstation und wird dort einfach weiter versorgt. Und danach schaut man sich in einem Video an, wie hat dieser Prozess funktioniert, wo kann man vielleicht noch drehen, wo kann man was vielleicht noch ein bisschen besser machen. Und im Optimalfall kommt zum Schluss ein neuer Prozess heraus oder man weiß, dass der Prozess, der da ist, funktioniert und der wird dann einfach noch festgehalten.
Also das heißt nicht eben die Mitarbeiter, ich kenne das zum Beispiel von meiner Ausbildung, man geht zur Sanitätspolizei war das in Bern, also zu seiner Rettungsstelle und dann übt man da halt ein bisschen Reanimation, sondern ihr packt quasi alles und man übt dann quasi vor Ort, wo die Menschen auch arbeiten.
Genau, also das ist so das Kernelement eigentlich unserer Firma, dass wir sagen, train where you work. Der Notfall passiert nicht im Seminarraum, sondern dort, wo du sonst auch arbeitest. Und die Idee ist wirklich, dass wir dorthin fahren und dort trainieren, weil jede Intensivstation ist ein bisschen anders. Also die Beatmungsmaschinen gibt es verschiedene Hersteller, die machen einen anderen Lärm, wenn etwas nicht funktioniert. Die Laden in den Notfallwegen sind anders eingeräumt. Und ob das wirklich im eigenen Haus so funktioniert, wie man sich's vorstellt, das sieht man erst, wenn man wirklich im eigenen Haus trainiert. Und das muss auch gar nicht immer ein Notfall sein. Das kann auch einfach ein sehr komplexer Prozess sein, den man sich anschauen möchte.
Wenn ich mir jetzt so eine Simulation vorstelle, also die Ärzte und Krankenpflegepersonen arbeiten da am Patienten und an den Geräten und ihr sitzt irgendwo im Hintergrund und steuert das Ganze. Steuert die Puppe, die Reaktionen der Puppe oder ist das, reagiert die wirklich auf das automatisch, was die Menschen, also was die Mitarbeiter dort machen an der Puppe?
Prinzipiell könnten diese Puppen auch physiologisch auf das reagieren, was passiert. Wir machen es eigentlich so, dass wir es steuern. Das heißt, wir sitzen versteckt. Das Steuern von uns hat den Vorteil, dass man dynamischer sein kann. Das heißt, man kann Situationen schneller gestalten, wenn man merkt, es funktioniert gut. Oder man kann auch sagen, okay, wir haben jetzt eine Phase, wo etwas nicht ganz so rund läuft und wir geben den Leuten einfach noch 60, 90 Sekunden mehr Zeit, wie ein echter Patient dem Zeit geben würde, einfach um zu schauen, wie entwickelt sich das. Und das arbeitet man dann hinten nachher dem Debriefing dann auf, dass man sagt, okay, das hat jetzt ein wenig länger gedauert. Wie können wir zukünftig Situationen so gestalten, dass wir diese 60 Sekunden auch noch reinholen, dass Entscheidungen einfach schneller funktionieren?
Und macht ihr dieses Szenario mehrmals durch? Also, dass man dann auch quasi am Anfang merkt man, okay, das läuft nicht gut, das haben wir vergessen oder was auch immer. Und macht man es dann wieder, bis man dann am Schluss quasi sagt, hey, jetzt sind wir voll fit?
Beides ist möglich. Also, wir haben teilweise so, dass wir einfach ein Gebiet, wenn wir bei dem Thema gastrointestinale Blutung bleiben, dass wir einfach verschiedene Patienten über den ganzen Tag spielen, die immer ein ähnliches Problem haben. Wir können aber genauso den gleichen Patienten mit dem gleichen Problem 3-4 Mal spielen. Das heißt, man versucht eine Runde, sagt, okay, das, das und das hat sehr gut funktioniert. Dieser Prozess war noch nicht so optimal, was weiß ich, zum Beispiel die Laborabnahme war sehr spät oder die Anforderung von den Blutprodukten hat schlecht funktioniert. Dann kann man sagen, okay, wie können wir diesen Teilprozess noch verbessern? Und dann probieren wir es einfach noch einmal. Das heißt, das gleiche Beispiel mit den gleichen Rahmenbedingungen noch einmal schauen, ob diese Prozessänderungen gleich zu Änderungen führen. Das heißt, man kann sagen, das ist das Coole, der Unterschied zu einem normalen Patienten. Man kann sagen, wenn was nicht gut hin hat, man drückt einfach auf Stopp, Reset, Neustart und beginnt wieder von vorne. Das geht mit Menschen nicht so gut wie mit Plastikpuppen.
Also wenn man jetzt so eine Plastikpuppe vor sich liegen hat, ist man da dann wirklich als Mitarbeiter in der Akutsituation drinnen oder nimmt man das als Spiel wahr?
Das ist wirklich sehr spannend. Also dieser Zeitpunkt, wo die Leute das Headset, das Mikrofon aufsetzen, die Kameras wahrnehmen, wo wir die Puppe erklären, da wird es noch von jedem so ein bisschen als Spiel wahrgenommen oder ich möchte nicht so gerne gefilmt werden und das ist nur eine Plastikpuppe. Spätestens nach 2 Minuten im Beispiel wird diese Puppe echt. Das heißt, man merkt es, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dieser Puppe umgehen. Also sie wird dann empathisch betreut, sie wird aufgeklärt, es wird alles besprochen. Und in Stresssituationen schaffen wir es auch wirklich, Schweiß auf Stirnen zu erzeugen, dass Lautstärke manchmal lauter ist. Also das heißt, der Stress entsteht und das wird echt für die Leute sehr schnell.
Also das kennt man ja aus von Kindern eigentlich, dass die wirklich so mit Puppen interagieren, wie wenn es echte Personen wären. Du hast es erst letztens erlebt, Schwester Helena, oder mit dem Franziskus, mit der Handpuppe, wie die Kinder zu Gast waren im Krankenhaus. Genau, aber bei Erwachsenen war mir das jetzt nicht so bekannt, dass das so gut funktioniert.
Es funktioniert wirklich sensationell. Also ich kann mich jetzt nach über 20 Jahren Training an kein einziges Training erinnern, wo dieser Transfer nicht stattgefunden hätte, wo die Puppe nicht zu leben begonnen hätte.
Und diese Trainings eben, die finden vor allem in Krankenhäusern statt oder gibt es auch andere Orte, wo eine Notfallsituation könnte theoretisch überall passieren? Also
unser Hauptkunde sind sicher Gesundheitseinrichtungen. Das heißt, das muss aber nicht immer in der Gesundheitseinrichtung dann stattfinden. Wir haben zum Beispiel auch schon ein größeres Krankenhaus dabei begleitet, die eine neue Ambulanz gebaut haben, wo wir schon bevor die Ambulanz in Betrieb gegangen ist, diese 800 Quadratmeter Ambulanz in 2 Eisstockhallen nachgebaut haben mit einer Baufirma gemeinsam und diese Ambulanzprozesse praktisch vorab ausprobiert haben, ob das, was man sich am Papier vorstellt, auch im echten Leben funktioniert. Das heißt, einfach schon Prozesse ausprobieren, bevor man überhaupt in live geht. Und natürlich alles andere, wo so komplexe Situationen stattfinden können, passt auch. Also unser teuerster Simulator durfte auch schon mehrmals jetzt mit dem Hubschrauber fliegen, wurde mit dem Seil aus dem Wald geborgen.
Okay.
Ja, also auch so Sachen sind sehr gut möglich.
Hast du da nicht Angst, dass die Puppe vielleicht kaputt geht, wenn die da auch umhergeflogen wird? Nicht ganz günstig.
Ja, nein, also das Hubschrauber-Team, das sind ja auch Profis. Die fliegen sonst mit Patienten oder mit Menschen herum. Und wenn man ihnen Menschen anvertraut, glaube ich, dann können wir ihnen auch unsere teure Puppe anvertrauen.
Und wo werden diese Puppen eigentlich hergestellt? Oder kauft man da einfach, kann man die irgendwie ausstatten lassen? Weil du hast gesagt, es gibt ganz verschiedene Kinder und auch für verschiedene Krankheitsbilder oder so.
Also es gibt so 3-4 Hersteller auf der Welt, die solche Puppen oder Patientensimulatoren herstellen. Wir arbeiten hauptsächlich mit der Firma Lerdal zusammen, das ist der Marktführer. Und viele Sachen bauen wir selbst. Also wir haben auch einen Simulationstechniker bei uns im Team. Das heißt, da passieren auch ganz viele Sachen mit 3D-Druck. Zum Beispiel, wir drucken Magen in 3D oder Darmteile in 3D, damit man während einer Endoskopie auch dementsprechende Aufgabenstellungen bewältigen kann. Wir arbeiten auch ganz viel jetzt im Bereich der Bronchoskopie-Trainer, also wo man praktisch in die Bronchien reinschaut. Und da entwickeln wir sehr viel selber. Aktuell sogar, also wir versuchen gerade noch auch ein Patent für einen dieser Trainer zu bekommen. Also da passiert auch sehr viel bei uns.
Wenn wir jetzt an Notfalltraining denken, also wenn ich jetzt daran denke, dann denke ich mir, in einer großen Notfallambulanz, wo viel los ist, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich mit Notfällen konfrontiert sind. Dort wird es wahrscheinlich weniger Training brauchen wie in einem kleinen Regionalspital, wo einmal am Tag ein gebrochener Finger reinkommt. Also jetzt übertrieben. Ist es dann auch so, dass man dort, wo das weniger stattfindet, mehr trainieren muss, um dann für den Notfall wirklich gerüstet zu sein? Oder kann man das nicht so sagen?
Nein, nicht unbedingt. Also es macht natürlich Sinn, in kleinen Einrichtungen Sachen zu trainieren, die man selten macht. Also je häufiger ich etwas mache, desto mehr Routine habe ich natürlich auch drin. Und wenn ich das oft trainiere, dann kann ich dieses Wissen auch abgreifen im Notfall. Das schon. Der Nachteil ist, wenn ich etwas sehr häufig mache, können sich auch Fehler oder Prozesse einschleichen. So Stichwort Österreich, das haben wir immer schon so gemacht. Die dann vielleicht gar nicht so optimal sind, wie wir uns das einbilden. Und da kann so ein Training dann auch helfen, dass man sich selbst auf Videos sieht und sagt, ah, okay, ich mache das zwar immer so, aber es gäbe eigentlich einen Weg, der ist entweder schneller oder er ist gleich schneller, aber sicherer. Und es gibt auch eine gute Möglichkeit, einfach sich selbst zu reflektieren, seine eigene Arbeit zu reflektieren, auch wenn ich das regelmäßig mache. Und wie gesagt, es müssen nicht immer Notfälle sein. Es können auch einfach sehr komplexe Prozesse sein. Also gerade im Gesundheitswesen versuchen wir immer mehr, das Thema Hochzuverlässigkeit anzustreben. Und Hochzuverlässigkeit funktioniert nur, wenn ich mir auch kritisch hinterfrage und überlege, passt das, was ich eigentlich mache.
Wie reagieren denn da die Mitarbeiter? Du hast gesagt, es wird eben gefilmt, es wird nachbearbeitet. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch belastend ist, wenn man jetzt da, man gibt sein Bestes und trotzdem sieht man auf dem Video, okay, da habe ich das falsch gemacht, da ist mir vielleicht was am Boden gefallen, da bin ich im Weg gestanden. Also das macht ja was mit einem, wenn man dann das Feedback vielleicht auch kriegt, das und das läuft nicht ganz so. Ich denke mir, trotzdem sollten ja die Mitarbeiter mit einem positiven Gefühl dann aus dieser Simulation oder aus der Weiterbildung hinausgehen, damit sie das Gefühl haben, es läuft jetzt besser und nicht, am besten kündige ich morgen, weil ich mache eh alles falsch im schlimmsten Fall, oder?
So eine Simulation ist ein geschützter Rahmen. Das heißt, die Videos, die dort gemacht werden, die werden dann nicht weitergegeben und auf Facebook oder auf YouTube zur Verfügung gestellt. Außer natürlich, das sind sehr positive Sachen und die Mitarbeiter unterstützen das und möchten das, dann stellen wir einzelne Sequenzen gern dem jeweiligen Arbeitgeber für Marketingzwecke zur Verfügung. Aber prinzipiell ist es ein sehr geschützter Rahmen. Das heißt, die Stunde nach dem Training wird alles wieder gelöscht. Das ist dann weg. Und während dem Training ist es also so, dass wir jetzt nicht dann versuchen zu zeigen, schau, da ist das jetzt runtergefallen. Das war ganz, ganz furchtbar, sondern die Idee ist zu überlegen, warum ist das da jetzt eigentlich runtergefallen und was könnte ich zukünftig anders machen, dass das nicht runterfällt. Das heißt, das ist immer ein Blick in die Zukunft, ein Blick in die Veränderung. Und das ist eigentlich etwas sehr Positives. Also es wird nicht negativ aufgenommen.
Das können die Mitarbeiter dann auch positiv nehmen in dem Sinn. Okay.
Also das ist, man sagt auch Cockpit-Design dazu. Das heißt, Fehler passieren immer Menschen. Das ist normal. Also ein System macht wenig Fehler, die Fehler macht der Mensch. Aber das System rundherum kann ich sicherer bauen, dass diese Fehler nicht passieren. Das heißt, ich kann Checklisten entwickeln, dass Handlungsstränge klarer werden. Ich kann Hilfsmittel entwickeln, dass das klarer ist. Oder wenn einfach gewisse Sachen sich nicht verhindern lassen, dann kann ich zumindest dafür sorgen als System, dass ein Fehler nicht zu einer Katastrophe führt. Dass ich einfach so Auffangsituationen praktisch schaffe.
Du hast vorher gesagt, MedSTA ist gegründet worden 2005. Das ist mittlerweile schon 19 Jahre her.
Ja, da haben wir 20-Jähriges.
Genau. Nächstes Jahr 20-Jähriges, also lange Zeit. Wie viele Menschen haben in dieser Zeit ein Training, eine Simulation bei euch gemacht?
Also aktuell haben wir im Jahr so zwischen 130 und 150 Trainingstage und etwa 1500 Teilnehmer jedes Jahr. Über die Jahre summiert sind wir jetzt schon über 20.000 Teilnehmer. Hat ganz klein angefangen. 2005 haben wir 3 kleine Seminare gehabt. Eben in diesen Hochseilgarten und eines noch zum Thema Gesichtsschellverletzungen. Und so ist es einfach langsam gewachsen jetzt. Seit mittlerweile 5 Jahren sind wir Teil der elisabethinischen Familie. Und also wir wachsen eigentlich jedes Jahr.
Jetzt nur mal kurz zurück zum Hochseilgarten. Du hast jetzt gesagt, die ersten Seminare habt ihr im Hochseilgarten dann tatsächlich auch gemacht?
Genau, ja. Also es war wirklich die Grundidee war, dort ein Standard-Notfalltraining zu machen. Einfach mit der Idee, diese engen Plattformen habe ich einfach weniger Platz. Ich muss mir überlegen, wo stelle ich was hin. Und durch das, dass ich das heute in ein paar Meter Höhen mache, habe ich einen höheren Puls, ein höheres Stresslevel. Und ähnlich wie bei einem Notfall, muss ich einfach mit einem höheren Stress performen. das war so diese Grundidee und das haben wir dann auch durchgezogen und haben dann dort das erste Seminar ausgeschrieben. Das war noch 2 Tage ausverkauft und haben einen kleinen zweiten Termin gemacht, 1 Woche später. Ja.
Gibt es das immer noch?
Nein, das haben wir so jetzt nicht, weil wir haben mittlerweile die Philosophie ein bisschen geändert, dass wir nicht mehr einzelne Leute sich anmelden können zu einem Training, wie halt sonst bei irgendwelchen Kursen bei der Wifi oder wo, sondern wir verkaufen vor allem Pakete an Krankenhäuser. Das heißt, die kommen zu uns mit speziellen Aufgabenstellungen oder Problemstellungen und wir versuchen daraufhin ein Produkt speziell für das jeweilige Krankenhaus oder für die jeweilige Einrichtung zu entwickeln. Aber wir haben es nicht mehr so, dass einzelne Leute sich zusammenhalten können.
Und so dieses klassische eben Reanimieren nach, in Notfallsituationen, macht es das auch noch oder geht es wirklich mehr um diese Prozesse?
Machen wir auch noch. Also wir machen ganz viele Intermediate Life Support Kurse. Da haben wir sehr viele, die das machen. Das ist so ein Eintageskurs, wo man die Basiswiederbelebung macht, aber halt auf das Setting Gesundheitswesen, auf das Setting Krankenhaus hin und auch ganz viel, wie verhindere ich, dass es überhaupt zu einem Kreislaufstillstand kommt. Also dieses Erkennen und Management von kritisch kranken Patienten ist da ein großer Teil. Das ist ein Eintageskurs und dann gibt es noch einen Zweitageskurs, der sich vor allem an Mitglieder von Notfallteams richtet. Das ist der Advanced Life Support Kurs. Also das sind europäische zertifizierte Kurssysteme, die eigentlich in Spanien und England gleich ablaufen sollten wie hier in der Steiermark. Und da machen wir auch sehr viel davon, ja.
Und das Kürzeste ist also ein Tag. Und was ist das Längste, was man quasi buchen kann?
Das wäre der Zweitageskurs dann. Also Intermediate Life Support ist ein Tag. Das ist so der Gold Standard für Krankenanstalten, wo man sagt, das könnte eigentlich jeder Mitarbeiter machen, der regelmäßig mit Patienten zu tun hat. Und der Advanced Life Support Kurs, der Zweitageskurs, der richtet sich vor allem an Mitglieder von Notfallteams, also die Instanz, die dann helfen kommt, wenn der Mitarbeiter einen Notfall identifiziert.
Also die man anruft, also wenn man den Herzalarm anruft, dann kommen die dahergerannt als Team und die sollten diesen Advanced Life Support.
Elisabeth, in Graz sind da wirklich ein Vorreiter oder ein Leuchtturm in dieser Landschaft. Da gibt es jetzt mittlerweile seit 2008, muss jeder Mitarbeiter im ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Bereich einen ILS-Kurs einmal pro Jahr absolvieren. Und einmal im Jahr bieten wir dann auch die ALS-Kurse freiwillig an und beispielsweise die Mitarbeiter der Intensivstation haben wirklich alle 2 Jahre machen die Person einen Kurs mit. Also die sind top ausgebildet in diesem Krankenhaus.
Wie war das bei dir, Schwester Helena? Du warst ja auch als Krankenschwester aktiv. Und ich habe gehört, du hast auch so eine Notfallausbildung gemacht.
Ja, also an meiner Stelle, bevor ich ins Kloster ging, da hatten wir auch jedes Jahr einen BLS-Kurs. Das war recht gut mit der, in Bern sagt man, dem Sanitätspolizei, also mit der Rettung. Das war wirklich gut. Und vorher war ich in einem ganz kleinen Krankenhaus und das, ja, diese Reanimation werde ich nie vergessen. Also Übung, Gott sei Dank, nur Übung. Es war eine ganz kleine chirurgische Station und da hatten ganz viele, also einige Anästhesisten, alle so 50 plus, so ein bisschen bierbäuchig. Und der einzige junge Assistenzarzt hat dann diese Weiterbildung mit uns jungen Krankenschwestern in Ausbildung gemacht. Und zuerst ganz so klassisch, die Puppe lag dann mal auf diesem Bett und wir haben da reanimiert und mussten halt nacheinander reingehen und so tun, als ob, und den Patienten ansprechen und so. Und ich bin dann auch rein und dann war da keine Puppe auf dem Bett und ich habe mir schon gedacht, hey, wo ist jetzt die Puppe hin? Und dann lag der Anästhesiearzt im Bad und hat sich totgestellt. Also tot, nein, nicht tot, aber hat sich als ohnmächtiger Patient gestellt. Und wir waren natürlich alle, ich weiß nicht, wir waren 21 oder so, wir waren alle völlig hin und weg natürlich. Diesem hübschen Arzt jetzt das T-Shirt auszuziehen und so zu tun, als würden wir ihn nicht animieren. Ich glaube, heute ging das nicht mehr, aber da war es. Die Chefin hat sich dann gewundert, warum jetzt alle diese Kurse machen wollen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein bisschen schon fast ein anderes Jahrhundert gewesen.
Aber so kann man so Kurse auch sehr attraktiv machen, oder?
Durchaus, ja.
Wie attraktiviert ihr eure Kurse oder eure Trainings?
Wir arbeiten tatsächlich auch manchmal mit Schauspielpatienten. Also es sind nicht immer Plastikpuppen, manchmal sind es auch wirklich Menschen. Ein echter Mensch lässt sich nicht alles gefallen. Also in einen echten Menschen kann man wahrscheinlich kein Atemwegsdevice reinstecken, um ihn zu beatmen. Den kann man auch nicht am Brustkorb herumdrucken. Aber man kann andere Sachen sehr gut mit einem echten Menschen machen, wie zum Beispiel eine Aufklärung. Einfach ein Gespräch oder das Einschätzen, wie krank ist jemand wirklich. Und man kann dann virtuelle Elemente wie einen Patientenmonitor mischen mit einem Schauspielpatienten. Das funktioniert sehr gut.
Ich fand das damals auch recht gut. Also wir haben immer nur die Puppe gehabt und die ist, weiß nicht, vielleicht 5 Kilo schwer oder so, keine Ahnung. Und dann diesen 90-Kilo-Mann aus diesem Bad rauszuzerren, schon das war für uns junge Frauen wirklich eine Herausforderung. Und das zumindest so mal zu spüren, wie das ist, wenn da wirklich ein großer Mann liegt, das was ganz anderes ist, als wenn ich diese Puppe da mit zweimal kurz ankicken, ist die Puppe irgendwo, oder? Das war schon.
Ja, die neuen Puppen haben auch knappe 80 Kilo und 3 Computer im Bauch insgesamt. Also die sind auch vollgestopft mit Technik, das macht es ein bisschen schwerer.
Und das Trainer- und Trainerinnen-Team, das bei euch arbeitet, ist das ein fixes, wo ihr 5 Leute seid oder so, die überall hinfahren, oder wechselt das auch?
Also wir haben natürlich auch angestellte Mitarbeiter, vor allem für diese strukturierten Notfalltrainings. Für die Simulationsteam-Trainings, wo wir in Spezialbereichen arbeiten, greifen wir vor allem auf Freelancer zurück. Das heißt, wir schauen, dass wir da Leute als Trainer haben, die Profi in dem jeweiligen Bereich sind und gleichzeitig über eine Trainerausbildung verfügen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Training machen in einem Herzkatheterlabor, dann haben wir dort keinen Allgemeinchirurgen als Trainer mit, sondern jemanden, der selbst Herzkatheter macht. Oder in einem Endoskopiebereich wird man eher mit jemandem hinfahren, der selbst endoskopiert oder einfach in der Sedierung sehr erfahren ist. Das heißt, wir schauen immer, was passt für den jeweiligen Kunden, was passt für den Auftrag. Und da haben wir ein sehr breites Spektrum an Trainerinnen und Trainern, die neben ihrer fachlichen Qualifikation eben auch über eine Trainerausbildung verfügen.
Und die sind neben diesem Training oder eigentlich im Hauptberuf wahrscheinlich dann tatsächlich in der Funktion noch als Facharzt, als Endoskopiker.
Genau,
als,
genau. Die nehmen sich auch für den Trainingstag einfach einen Urlaub und werden für den Tag dann bei uns angemeldet.
Kann man sagen, für wen das wichtiger ist? Für die Ärzte oder für die Pflege oder für Therapeuten? Oder wer macht mehr von diesen Trainings?
Also das ist auch, wir haben jetzt einen Spruch, habe ich euch schon gesagt, das ist Train where you work. Und das zweite Motto, nach dem wir uns richten, ist interdisziplinäres Arbeiten, erfordert auch interdisziplinäres Trainieren. Also es macht keinen Sinn, wenn wir Berufsgruppen getrennt trainieren, sondern wir versorgen gemeinsam im Team Patienten und genauso sollten wir es auch trainieren. Getrennt machen wir eigentlich gar nichts, sondern es sind immer in den jeweiligen Bereichen die Teams, die versorgen, die sollen auch gemeinsam das trainieren. Anders hat es eigentlich überhaupt keinen Sinn.
Ja, weil in der Realität ist es ja dann auch so, dass mehrere, also dass Ärzte, Therapeuten, Pflegende am Bett stehen. Oder?
Genau so ist es. Und das sind ja nicht nur Ärzte und Pflegende, sondern da kommt ein ganzer bunter Mix an Leuten zusammen. Wenn wir jetzt wieder beim ersten Beispiel der gastrointestinalen Blutung bleiben, wir haben die Pflegekraft in der Ambulanz, die Ersteinschätzung macht, wir haben wahrscheinlich eine zweite Pflegekraft, die dann in der Versorgung ist, im Schockraum. Es sind 1-2 Ärzte beteiligt, es ist wahrscheinlich eine Sekretärin, ein Sekretär beteiligt. Dann gibt es einen Transportdienst, der einen Patienten auf die Intensivstation bringt. Dort haben wir wieder 1-2 Intensivpflegekräfte. Es wird Fachärzte geben aus dem jeweiligen Bereich. Wir haben dann jemanden, einen Arzt, der die Endoskopie macht. Wir haben Endoskopiepflegekräfte. Das heißt, wir haben ein großes Mixtum an Personengruppen und es macht schon Sinn, dass die auch gemeinsam trainieren und vor allem, dass auch verstanden wird, wie sehe ich was.
Und in diesen Simulationen, jetzt muss ich auf das nochmal zurückkommen, da ist ja die Abläufe, die im Körper passieren, die sind ja hochkomplex. Also wenn da irgendwas sich verändert, spielt die KI da schon eine Rolle oder wird es in Zukunft mehr Rolle spielen? Wie ist da deine Einschätzung?
Es ginge jetzt eigentlich schon mit so physiologischen Modellen, dass die Puppe wirklich das macht oder darauf reagiert, was die Teilnehmer mit ihr machen. Das heißt, dass es besser oder schlechter wird, je nachdem, wie viel Flüssigkeit das sie gibt, dass sie aufhört zu atmen, wenn ich ein Sedativum spritze und so weiter. Aktuell ist es für unser Setting, für das, was wir mit dem Training erreichen wollen, noch besser, das selbst zu steuern, weil der Faktor Zeit einfach interessanter sein kann. Dass ich manchmal, wenn ich ein bisschen mehr Zeit gebe oder etwas ein bisschen abkürze im Ablauf, da hilft mir KI eigentlich nicht. Das wird mir sogar eher daran hindern, dass ich das Ziel von dem jeweiligen Training erreiche.
Du hast jetzt gesagt, Medikamente spritzen. Also spritzt man da das, die ganz normalen Medikamente wie bei einem Menschen?
Genau, alles. Das heißt, richtige Medikamente, das ist ja auch interessant. Habe ich dieses Medikament überhaupt da, wo ich es gerade brauche und habe ich es in dieser Menge verfügbar? Finde ich es gleich oder greife ich vielleicht genau zum falschen Medikament, weil es gerade neben liegt und die Ampulle gleich ausschaut und so. Das komme ich äußerst drauf, wenn ich wirklich mit dem echten Material arbeite. Also es gibt ein paar Ausnahmen. Wir verbrauchen zum Beispiel keine echten Blutprodukte. Das ist einfach, das wäre zu schade, diese Ressource. Da haben wir Fake-Blutkonserven. Und wir verwenden auch keine Betäubungsmittel. Also die klassischen Suchtgifte wird jetzt im Suchtgiftbuch auch nicht so gut ausschauen, wenn da dann bei Patientenname Plastikpuppe steht. Aber ansonsten versuchen wir wirklich immer mit dem echten Material zu trainieren. Das geht sogar so weit, dass wir auch teure Gerinnungsfaktoren zum Beispiel verwenden, weil halt diese Medikamente beim Aufziehen manchmal Probleme machen, dass es schäumt, länger dauert und so macht es einen Unterschied, ob ich etwas 4 Minuten lang aufziehe, dass es nicht mehr schäumt oder ob ich einfach eine Ampulle Wasser aufziehe, das nach 10 Sekunden erledigt ist. Das ändert den ganzen Prozess dann. Das heißt, wir da versuchen wirklich so möglichst nah an der Realität zu bleiben, wie es irgendwie möglich ist.
Weil du gesagt hast, die Puppen würden reagieren können, entsprechend da, was sie spritzt. Das heißt, die haben entsprechende Sensoren drinnen, die dann auch merken oder analysieren können, was da daherkommt.
Ja, also der merkt praktisch, in welcher Geschwindigkeit spritze ich wie viel. Und mit NFC-Technologie, also gleich wie die Bankomatkarte, die ich einfach wohin halten kann, wird er merken, wenn ich mit der Spritze dann zum Unterarm gehe, ah, okay, das ist die Spritze XY oder das Medikament XY.
Das ist alles gechippt quasi.
Und damit man kann dem Patienten ein Alter geben, Vorerkrankungen geben und je nachdem reagiert er. Also ein alter Mensch mit mehr Vorerkrankungen dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis was wirkt. Dafür dann intensiver, wie bei einem jungen Menschen, der was schnell verstoffwechselt und das ginge automatisiert.
Wahnsinn, ja, super spannend. Über das könnten wir jetzt noch wirklich lange reden. Und wahrscheinlich wäre es auch mal wirklich spannend, auch da dabei zu sein und das live zu sehen. Auch für mich als Laie, als medizinischer und pflegerischer Laie. Wir müssen aber jetzt schon langsam zum Ende unserer Podcast-Folge kommen. Und du weißt, unser Podcast heißt der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Deshalb unsere Abschlussfrage an dich. Was inspiriert denn dich in deinem Leben?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Privat wahrscheinlich meine Kinder. Also das ist wirklich was, was einen wieder grounded auf die Ebene zurückbringt und einfach, das sind so einfache Fragen, wie wird das ein Löwenzahn, eine Pusteblume? Das sind sehr spannend. Im beruflichen Alltag, glaube ich, ist es wirklich vor allem die Simulation, weil das sehr sinnstiftend ist. Es gibt eigentlich kein Training, wo nicht ein Schatz an Wissen gehoben wird. Einerseits für die Teilnehmer, dass einfach dieser Prozess besser, sicherer wird, aber auch für uns als Trainerteam. Also wir sind in so vielen verschiedenen Krankenhäusern unterwegs und lernen auch dadurch so viele neue Möglichkeiten, wie man an Situationen herangeht und Probleme löst, dass einfach dieser Wissensschatz immer größer wird dadurch.
Ja, herzlichen Dank. Wirklich spannender Einblick in eine spannende Materie. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir heute zu euch kommen durften.
Danke fürs Kommen.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.